Herr Jesus, in deinem Wort ist wirklich Kraft. Ja, wir beten auch, dass dein Wort heute Morgen in uns mächtig wirkt. Dass wir es alle auch nicht nur hören, sondern mit dem Glauben vermischen. Und auch hingehen und danach tun. Gib uns heute Morgen wirklich einen armen Geist und ein reines Herz. Amen, Herr. Danke für alle kostbaren Heiligen. Mache jeden hier zu einem Überwinder, Herr. Amen. Ja, lobe den Herrn. Amen. Habt ihr das heute Morgen beim Aufstehen mal geübt, gleich dem Herrn zu danken, seinen Sieg auszurufen? Ich habe mich selber daran erinnert, ja. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Halleluja. Guter Start in den Tag. Ja, bevor wir heute Morgen weitermachen mit Römisch 4, habe ich noch ein Anliegen zu dem Wort von gestern Abend, unsere Zusammenarbeit mit Christus, um Überwinder zu werden. Und das war gut, wir haben ja gestern Abend einige sehr konkrete, praktische Dinge gehört, die wir tun müssen, um Überwinder zu werden. Und ich möchte einen Punkt noch ergänzen, den der Herr mir seit ein paar Monaten schon immer wieder aufs Herz gelegt hat, und das ist, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist so eine wichtige praktische Übung zu überwinden, den Namen des Herrn täglich anzurufen. Und es war das Kennzeichen der ersten Gemeinden, dass sie den Namen des Herrn angerufen haben. Ja, wir lesen es in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 9, als Saulus noch nicht gewendet war und die Gemeinden verfolgt hat. Er hat nach denen Ausschau gehalten, die den Namen des Herrn anrufen. Das war damals das Erkennungsmerkmal der Gläubigen, die dem Herrn nachgefolgt sind. Und sogar in 1. Mose 4 steht schon, da als Seth geboren wurde. 1. Mose 4, letzter Vers, heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und meine eigene Erfahrung im Gemeindeleben war, als ich damals die Gemeinde kennengelernt habe, die Geschwister haben oft den Namen des Herrn zusammen angerufen. Und am Anfang habe ich gedacht, die sind alle verrückt. Halleluja. Aber ich habe schon gleich gemerkt, da liegt eine Kraft dahinter. Und dann habe ich es mal selber probiert. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt. Man kommt aus dem Christentum. Da ist alles immer sehr still und andächtig. Es gibt stille Zeit. Die sogenannten Gottesdienste laufen so ab, einer redet, alle schweigen. Man ist nicht gewohnt, seinen Mund zu öffnen, schon gar nicht zu rufen. Aber ich weiß noch, als ich dann mal selber den Mund aufgemacht habe, Herr Jesus, laut zu rufen und nicht nur einmal, oh, das ist so eine Befreiung, so eine Kraft. Und ich bin gestern noch mal ein bisschen die Apostelgeschichte durchgeblättert. Die ersten Kapitel, es ist so gut zu sehen. Die Kraft und die Errettung lag immer in dem Namen Jesu Christi. Es heißt so oft in dem Namen. Nur mal zwei, drei Beispiele, den ersten Kapiteln. Schon in der Apostelgeschichte 2, als Petrus dort gepredigt hat, es ist wunderbar, er zitiert ja Joel, der Prophet Joel. Und was zitiert er? Apostelgeschichte 2, 21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er hat nicht gesagt, jeder, der an Gott glaubt, wird gerettet werden. Die Pharisäer haben alle an Gott geglaubt. Aber sie haben den Namen des Herrn nicht nur nicht angerufen, sondern bekämpft. Und deswegen haben sie keine Errettung erfahren. Und warum sage ich das? In den letzten Monaten hat der Herr mir wirklich oft gezeigt, dieser Name Jesus Christus ist entscheidend. Da scheiden sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes. Man trifft heute so viele Leute, die behaupten, an Gott gläubig zu sein. Ich habe dieses Jahr einige Begegnungen gehabt mit Leuten, die gesagt haben, ja, ich bin gottesfürchtig. Und ich dachte, ah, lob den Herrn. Im Laufe des Gesprächs kam heraus, ich weiß nicht, was für ein Gott das ist. Das Universum oder irgendein Gott, aber nicht der wahre Gott, Jesus Christus. Und es zeigt mir, der Feind hat eine Strategie jetzt in der letzten Zeit, auch durch Esoterik und viele diese Dinge, die Menschen zu bringen zu irgendeinem Gottglauben, der aber nichts mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun hat. Und der Herr hat mir gezeigt, wenn du mit Menschen Evangelium predigst und mit ihnen redest, benutze diesen Namen. Früher habe ich oft gesagt zu den Menschen, ja, ich glaube an Gott. In letzter Zeit übe ich jedes Mal zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. Das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Und auch hier in der Apostelgeschichte, sie haben immer diesen Namen betont. In Kapitel 3, dort wird jemand geheilt. Sie sagen, Vers 6, in dem Namen Jesu Christi, geh umher. In dem Namen liegt Kraft. 3, Vers 16 sagen sie, durch den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennt, sein Name stark gemacht. Lobt den Herrn. Und dann wurden sie in Kapitel 4 verhört. Und die Frage der Religiösen war, 4, Vers 7, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Der Name ist wirklich entscheidend. Der Name ist nicht nur eine Bezeichnung. In dem Namen Jesu Christi steckt wirklich Kraft. Dann sagen sie in Vers 10, in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Und das war in der Apostelgeschichte der Unterschied. Ja, die haben alle an Gott geglaubt, aber die Jünger standen für den Namen Jesu Christi. Und dann Kapitel 4, Vers 12 ist so stark. In keinem anderen ist die Errettung, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Kein anderer Name. Die Errettung ist heute nicht darin, dass du nur an Gott glaubst. Die Errettung ist in Jesus Christus, in diesem Namen. Und deswegen dann weiter in Kapitel 4. Was haben sie ihn verboten? Sie haben nicht ihn verboten, von Gott zu reden. Das haben sie auch gemacht. Aber sie haben ihn verboten, in diesem Namen zu reden. Weil der Feind weiß, in diesem Namen ist Kraft. Und deshalb, wirklich Geschwister, wir sollen täglich üben, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich wollte das deshalb nochmal betonen, weil als ich damals zur Gemeinde kam, da hat man das ständig in der Versammlung gemacht, da konnte man es nicht übersehen. Heute machen wir es nicht mehr zusammen in der Versammlung. Ich weiß nicht, ob wir es zurückgewinnen müssen, der Herr möge es zeigen, aber auf jeden Fall alleine, täglich. Ich fange meine Zeit mit dem Herrn oft morgens damit an, einfach laut den Namen des Herrn anzurufen. Und es ist so eine Errettung. So, wenn wir von Mitarbeit reden, um zu überwinden, das ist so eine wichtige Übung. Nicht als eine religiöse Methode natürlich, aber als eine Übung des Lebens. Gerade morgens, manchmal, man ist noch müde, benebelt, die Gedanken sind irgendwo, dann manchmal knie ich mich einfach vors Sofa, Herr Jesus. Mehrmals, von Herzen, Herr Jesus, ich rufe zu dir. Es ist so eine Errettung. Der Feind will uns den Mund verschließen, aber wir rufen den Namen des Herrn an. Und auch tagsüber, bei der Arbeit, wenn wir mal kurz eine ruhige Minute haben, ist so gut, laut den Namen des Herrn anzurufen. Es ist so eine Befreiung. Und ich merke jedes Mal, sofort habe ich überwunden. In diesem Namen ist Kraft und Errettung. Und Sprüche 18, Vers 10 ist noch wunderbar dazu. Dort heißt es, ein fester Turm oder eine hohe Burg ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. So, wir haben ja schon gesehen, wir sind in einem Kampf, in einem Krieg. Und manchmal sind wir bedrängt und müssen uns in Sicherheit bringen. Was ist der beste Weg, der schnellste Weg? Den Namen des Herrn anzurufen. Deshalb ja vor allem für alle neuen Geschwister, übt das wirklich. Übt es wirklich, macht euren Mund auf und ruft den Namen des Herrn an. Mal alle Vorstellungen und Zweifel beiseite lassen und laut diesen wunderbaren Namen anrufen. Amen. Das ist noch ein wichtiger Teil unserer Zusammenarbeit mit Christus, um Überwinder zu werden. Amen. Und dann heute Morgen sind wir bei Römisch 4 und dort heißt es, die verschiedenen Dinge, die wir überwinden müssen. Ja, und jetzt heute Morgen müssen wir wirklich den Feind ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ein guter Soldat muss auch seinen Feind kennen. Natürlich, wir wollen primär den Herrn erkennen. Wir wollen nicht zu sehr den Satan erkennen und doch müssen wir seine Strategien kennen, dass wir wissen, wie er arbeitet. Und ihr seht hier auf der Gliederung, der erste Punkt ist, bei dem, was wir überwinden müssen, das Fleisch und das Selbst. Und dann gibt es noch B, die Welt, das sehen wir auch noch im zweiten Teil, und C, der Verkläger der Brüder. Wir müssen wirklich wissen, was wir überwinden müssen. Aber die Nummer eins ist tatsächlich das Fleisch und das Selbst. Und wie Christian gestern Abend schon gesagt hat, wir Gläubige haben immer noch ein gefallenes Fleisch und ein gefallenes Selbst. Als wir ungläubig waren, hatten wir, wie schon gesagt wurde, einen toten Geist, eine verdorbene Seele und ein gefallenes Fleisch. Jetzt haben wir einen wiedergeborenen Geist, eine verdorbene Seele und ein gefallenes Fleisch. Diese zwei sind immer noch da. Natürlich, der Herr ist jetzt dabei, wenn wir mit ihm gehen, dass er unsere Seele Stück für Stück errettet und erneuert. Und doch müssen wir sehen, wir haben immer noch diesen alten Menschen, das Fleisch und das Selbst, und die sind wirklich verdorben. Und verdorben heißt nicht nur, dass es einfach nicht so gut ist. Verdorben bedeutet, dass es Werkzeuge Satans sind. Und das müssen wir wirklich sehen. Ich bin ein wiedergeborener Christ. Ich habe den siegreichen, überwindenden Christus in mir, wie wir gestern gesehen haben. Und doch ist es sehr gut möglich, dass Satan mein Selbst benutzt, mein Ego benutzt, mein Ich. Und es ist sehr gut möglich, dass er mein Fleisch benutzt. Und am Ende sogar, wenn ich im Fleisch lebe, Satan groß gemacht wird. Es ist sehr gut möglich, auch für uns wiedergeborene Christen. Und deswegen am Mittwochabend, da war so ein Satz, der mir so ins Herz gegangen ist. Da hat der Bruder gesagt am ersten Abend, wenn dein Selbst nicht mehr da ist, dann gibt es für dich auch keine Welt mehr. Das ist mir wirklich ins Herz gegangen. Das Kernproblem heute ist unser Selbst und unser Fleisch. Ja, die ganzen Dinge der Welt, die sind, manche von ihnen zumindest, per se nicht schlecht. Aber das Problem ist, wir sind gefallen und wir hängen unser Herz daran. Ja, selbst sowas wie Geld zum Beispiel. Geld an sich ist einfach nur ein Tauschmittel, ein Stück Papier, eine Münze. Aber das Problem ist, mein gefallener alter Mensch, der liebt es. Ja, das Wort sagt nicht, die Wurzel allen Übels ist Geld. Er sagt, die Wurzel allen Übels ist was? Die Geldliebe. Die Geldliebe, das ist mein gefallener alter Mensch, der das Geld liebt. Das ist das Problem. Und deswegen ist der Weg, die Welt zu überwinden, auch nicht, dass ich jetzt meine Augen zumache und alle diese Dinge abblocke. Wenn mein Selbst immer noch da ist, habe ich die Welt nicht überwunden. Der Weg, die Welt zu überwinden, ist, mein Selbst zu überwinden, mein Fleisch zu überwinden. Und dafür müssen wir wirklich sehen, dass es verdorben ist. Und dafür ist Römer 7 sehr gut. Und Römer 7 sagt Paulus, und zu einer Zeit, wo er schon wirklich mit dem Herrn gegangen ist. Er hat ja hier den Römerbrief geschrieben. Also in dem Sinn man kann sagen, ein sehr guter Christ. Und dieser Bruder sagt in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und so ein Bewusstsein zu haben, ist so gesund. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nichts. 0%. Und wenn wir wirklich Überwinder werden wollen, müssen wir so ein Bewusstsein haben, in meinem Fleisch, das ich immer noch habe, wohnt nichts Gutes. Er führt es weiter aus und sagt sogar in Vers 19, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. So ist unser Fleisch. Es tut das Gegenteil von dem, was wir wollen und was gut ist. Römer 8, Vers 8 sagt er, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und am Ende sogar tut man den Willen Satans. Und auch unser Selbst, unser Seelenleben, unser Ich, unser Ego. Die Seele ist von Gott wunderbar geschaffen. Gefühl, Verstand und Willen, das hat Gott gemacht. Aber durch den Sündenfall, durch die Sünde, die hineinkam, jetzt ist es zum Selbst geworden. Am Ende, man denkt nur noch an sich selbst. Das Gefühl ist so verdorben. Die menschliche Liebe ist so gefallen. Unser Wille ist so verdorben. Was Gott will, wollen wir nicht, und was Gott widerstrebt, das wollen wir. Auch unsere Gedanken, das Wort sagt, sie sind verfinstert. Und das ist unser Selbst. Und vielleicht das beste Beispiel, wie verdorben unser Selbst sein kann, ihr kennt es alle, ist da als Matthäus 16, als Petrus zum Herrn redet. Und es ist so bezeichnend Vielleicht, wenn wir an selbst denken oder ich oder Ego, wir denken an jemand, der ausrastet oder böse Dinge sagt. Aber Petrus, er sagt einfach nur zum Herrn, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Ich glaube, wir denken nicht an sowas, wenn wir selbst hören. Aber was war die Reaktion des Herrn? Vers 23, er sagt, geh hinter mich, Satan. Das heißt nicht, dass Petrus der Satan war, aber das zeigt, dass Satan in dem Moment das Selbst von Petrus benutzt hat. Ist das nicht erschreckend? Das ist der gleiche Petrus, der eben noch gesehen hat, dass vor ihm Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, steht. Das ist der gleiche Petrus, dem der Herr eben noch gezeigt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Es ist der gleiche Petrus. Und zudem sagt Jesus plötzlich, geh hinter mich, Satan, weil sein Selbst war immer noch da. Selbst wenn du heute Morgen vom Herrn frische Offenbarung bekommst, du gehst da raus und dein Selbst ist immer noch da. Und es ist einfach gut, wir sollen deswegen jetzt nicht zerknirscht sein, aber wir sollen ein gesundes Bewusstsein haben, dass unser Fleisch und Selbst verdorben sind und dass das Erste ist, was wir überwinden müssen. So, wenn wir morgens aufstehen, lass uns bewusst sein, heute überwinde ich mein Fleisch und mein Selbst. Und wie überwinden wir das? Der Herr hat einen wunderbaren Weg gefunden, für uns unser Fleisch und Selbst zu überwinden. Und zwar, er hat es mit sich am Kreuz beendet. Das ist der wunderbare Weg Gottes, für uns Überwinder zu werden. Wie wir schon oft im Gemeindeleben gesagt haben, ja, Gottes Weg ist nicht, dass wir jetzt unser Fleisch und Selbst verbessern, es besser machen. Es ist so verdorben, dass du es nicht besser machen kannst. Es gibt nur einen Weg, es muss gekreuzigt werden. Und wir haben hier einige Punkte auf der Gliederung aufgeschrieben. Und das ist wirklich das Anliegen für heute Morgen, dass wir sehen, der Herr hat unser Fleisch und unser Selbst schon am Kreuz beendet. Und das ist so eine wichtige Grundlage, die wir wirklich sehen müssen. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 19, da zählt er noch ein paar Werke des Fleisches auf. Also wenn ihr genauer wissen möchtet, wie sich das Fleisch äußert, hier ist eine kleine Liste. Die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung und so weiter. Und er sagt in Vers 21 am Ende, die, die solche Dinge tun, oder anders gesagt, wenn ich als wiedergeborener Christ noch in meinem Fleisch lebe, die werden das Reich Gottes nicht erben. Die Überschrift der Konferenz ist, wer überwindet, der wird alles erben. Aber hier ist ein Versprechen, wenn du im Fleisch lebst, kannst du das Reich Gottes nicht erben. Deswegen müssen wir unser Fleisch überwinden, unser Selbst überwinden. Das ist das, was uns jeden Tag im Weg steht, dem Herrn nachzufolgen. Aber was hat der Herr getan? Vers 24. Lass uns Galater 5, 24 zusammen lesen. Voller Freude über das vollbrachte Werk des Herrn. Die aber Christus Jesus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Halleluja. Lobe den Herrn. Gehört ihr Christus Jesus an? Wer glaubt und getauft ist, der gehört Jesus Christus an. Und diejenigen haben das Fleisch gekreuzigt. Und wir haben das hier auf der Gliederung unterstrichen. Hier steht, sie haben es gekreuzigt. Als der Herr am Kreuz gestorben ist, da ist nicht nur er allein gestorben. Er hat uns mitgekreuzigt. Er hat unser Fleisch mitgekreuzigt. Er hat unser Selbst mitgekreuzigt. Und hier steht, samt den Leidenschaften und Begierden. Jede Leidenschaft, die in meinem Fleisch steckt, jede Begierde. Und wir wissen noch von der Konferenz, die wir hatten im Jakobusbrief. Es gibt die Versuchung, es gibt die Begierde, die führt zur Sünde, das führt zum Tod. So, wenn wir die Sünde überwinden wollen und den Tod, dann müssen wir die Begierde überwinden. Und hier steht, lobt den Herrn, das Fleisch mit Leidenschaften, Begierden ist gekreuzigt. Und auf diese Grundlage, wenn wir überwinden wollen, wir müssen lernen, uns auf diese Grundlage zu stellen. Lass uns weiterlesen, Galater 2, Vers 19 und 20. Noch einmal sagt er, also 19, zweiter Teil, ich bin mit Christus gekreuzigt. Schon wieder, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er sagt nicht, ich werde mit Christus gekreuzigt sein eines Tages. Er sagt, ich bin mit ihm gekreuzigt. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann noch einmal sehr klar ist es in Römer 6, Römer 6 ab Vers 4. Langsamer. Ja, okay, Entschuldigung. Ich versuche ein bisschen langsamer zu reden. So aufregend, was der Herr getan hat. Ja, genau. Amen. 6 Vers 4 steht. Noch einmal, wir sind mit ihm begraben. Durch die Taufe. Lob den Herrn. Markus, du bist begraben. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Dann sagt er in Vers 6, da wir dies wissen, und das müssen wir alle wissen, Geschwister, wir müssen es wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Dein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Und das sollen wir bitte auch jeden Sonntag am Tisch des Herrn feiern. Nicht nur sagen, danke Herr, dass du für mich gestorben bist, sondern lass uns mal alle loben, danke, Herr, dass ich mit dir gestorben bin. Denn dadurch bin ich frei vom Fleisch. Dadurch kann ich mein Selbst überwinden. Wenn nur der Herr für unsere Sünde gestorben wäre, so wunderbar Sündenvergebung ist, ohne Frage. Aber stellt euch vor, nur der Herr wäre gestorben und die einzige Wirkung wäre, deine Sünden sind vergeben. Aber du hast immer noch dein Fleisch, dein Selbst. Das wäre doch erbärmlich. Das wäre so frustrierend. Dann jeden Tag fällst du neu. Ja, du hast Vergebung, aber du fällst immer neu und du kannst es nicht überwinden. Aber lob den Herrn. Wenn wir den Tisch des Herrn feiern, lasst uns den Herrn loben dafür. Wir sind mitgekreuzigt. Und nochmal Vers 7. Wer gestorben ist, so schön in Römer 6, wir sind gekreuzigt, wir sind gestorben und wir sind begraben. Alles erledigt. Lob den Herrn. Und das müssen wir wirklich auf der einen Seite sehen. So oft sind wir manchmal noch, dass wir denken, Herr, bitte hilf mir dies und das. Und wir beten manchmal in einer Weise, als ob es noch passieren muss. Wir müssen lernen, uns durch Glauben auf das zu stellen, was der Herr schon vollbracht hat. Wir sind gekreuzigt, wir sind gestorben. Wenn du in einer Situation bist und die Begierde kommt hoch und dein Fleisch kommt hoch, dann üb mal zu sagen, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Ja, wir sollen nicht so hilflos beten, Herr, hilf mir, mein Fleisch kommt, rette mich. Lass uns mal üben zu beten, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Dieses Fleisch ist mit dir beendet. Mein Selbst, das ich gerade regen will, Herr Jesus, ich stehe im Glauben darauf, es ist mit dir beendet. So zu beten und so das Werk des Herrn in Anspruch zu nehmen, das ist überwinden. Das ist wirklich überwinden. Und deswegen müssen wir wirklich sehen, was der Herr vollbracht hat. Auf der anderen Seite, der Herr ist sehr ausgewogen, es gibt oft auch eine andere Seite, sagt Römer 6, Vers 11, schätzt euch selbst so ein, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott in Christus lebt. Das ist ein Geheimnis, ja? Eben noch sagt er, wir sind gestorben, wir sind gekreuzigt. Jetzt sagt er, schätz dich so ein, dass du tot bist. Und das ist aber das Geheimnis Gottes, ja? Einerseits ist das Werk schon vollbracht und wir müssen darauf stehen, damit es wirken kann. Andererseits, in der Situation, müssen wir uns so einschätzen. Schätzt euch selbst so ein, dass ihr für die Sünde tot seid. Ja, denn wenn die Sünde kommen will, wie der Herr zu Kain gesagt hat, die Sünde lauert vor der Tür, ist auch heute noch so, dann kann ich nicht nur sagen, ja egal, ich bin ja gestorben. Nein, dann muss ich mich bewusst, aktiv im Glauben so einschätzen. Das heißt, ich stelle mich darauf. Ich übe meinen Glauben, das Werk Christi in Anspruch zu nehmen. Und auch da ist es gut, es laut auszusprechen. Zu sagen, Halleluja, ich bin tot für diese Sünde. Diese Sache, die mich gerade verführen will, ich bin tot dafür. Amen. Und sehr klar ist es auch in Kolosser 3, diese zwei Seiten. Kolosser 3, Vers 3 sagt er, denn ihr seid gestorben. Schon wieder. Ihr seid gestorben. Das ist eine wunderbare Befreiung. Und doch sagt er in Vers 5, deshalb tötet eure Glieder. Also was jetzt? Sind wir gestorben oder müssen wir noch töten? Beides. Ja, wir sind gestorben. Und wenn wir das nicht sehen, dann können wir auch nicht überwinden. Und doch in der Situation müssen wir noch aktiv töten. Was müssen wir töten? Ja, unser Fleisch und selbst, es ist schon gekreuzigt. Aber was immer noch hochkommt, es sind diese Glieder hier. Diese Glieder, die sich regen wollen. Was ist das? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ja, wenn diese Dinge hochkommen, dann müssen wir sie aktiv töten. Aber wir töten sie, indem wir uns darauf stellen, wir sind schon gekreuzigt. Das ist ein Geheimnis, ja. Aber wir müssen es üben und anwenden, um es zu erfahren. Vers 8 sagt er nochmal, jetzt aber legt auch ihr dies alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Und auch andere Stellen, ihr könnt die Verse selber noch lesen. Epheser 4 ab Vers 22, auch Kolosser 3 hier im Weiteren. Er sagt, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Kolosser 3, Vers 9. Er sagt, wir haben ihn ausgezogen. Ist erledigt. Und wir haben den neuen Menschen angezogen. Kolosser 3, Vers 10. Und trotzdem sagt dann Vers 12, so zieht nun an. Ist kein Widerspruch, es zeigt einfach dieses Geheimnis. Einerseits, der Herr hat es schon vollbracht und durch Glaube und Taufe sind wir hineingekommen. Andererseits müssen wir es täglich neu ergreifen. Ja, jeden Morgen neu. Ich muss dem Herrn sagen, Herr, ich lege meinen alten Menschen ab. Ich ziehe ihn aus, Herr, und ich ziehe den neuen Menschen an. Und das ist auch eine wichtige praktische Übung, um zu überwinden. Und lob den Herrn, so können wir unser Fleisch und unser Selbst, den alten Menschen, überwinden. Wir stehen auf dem Werk, das der Herr vollbracht hat. Und gleichzeitig wenden wir es an in der Situation. Wir töten die Glieder unseres Fleisches, die hochkommen. Wir legen den alten Menschen ab und aber nicht vergessen, nicht nur das Alte ablegen, auch das Neue anziehen. Manchmal sind wir so beschäftigt, das Negative zu bekämpfen. Der beste Weg, das Negative loszuwerden, zu überwinden, ist das Positive zu ergreifen. Und deswegen, mit dem Vers möchte ich hier schließen an der Stelle, Galater 5, Vers 16, lass uns das noch zusammen lesen. Der beste Weg, das Fleisch und das Selbst zu überwinden. Halleluja, Galater 5, Vers 16, lass uns zusammen lesen und loben. Amen. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Wunderbar. Amen. Genau. Gewiss nicht vollbringen. Ja. Im Geist. Amen. Genau. Wandelt im Geist. So werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Lobe den Herrn. Lob den Herrn. Deswegen lasst uns täglich üben, durch den Geist zu wandeln. Das ist der beste Weg, Fleisch und Selbst zu überwinden. Ja, wenn wir so beschäftigt sind, durch den Geist zu wandeln, dem Herrn zu dienen, auch im Gemeindeleben, das ist der beste Weg, Fleisch und Selbst zu überwinden. Amen. Und lasst uns auch hier, letzter Punkt bei A auf dem Outline, täglich auf den Geist säen und nicht auf das Fleisch. Ja, es ist auch ein Säen. Man sieht manchmal nicht sofort die Wirkung. Aber lasst uns täglich üben. Herr, ich wandle durch den Geist. Ich säe auf den Geist. Das Wort sagt, zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen.